Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe kommt von dem Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Heute ist der 9. Sonntag nach Trinitatis. Der Wochenspruch für diese Woche aus Lukas 12, Vers 18 lautet: Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Das passt genau zu dem Traum, habe ich so das Gefühl, was ich heute Nacht hatte. Da war ein Spruch: Behalte nicht die ganze Sahne für dich, die du bekommst, das macht nur dick und krank. Ich wünsche uns einen guten, gesegneten Gottesdienst.
Gemeinsam beten wir den angeschlagenen Psalm unter der Nummer 729. Mal nicht im Wechsel. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer, und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich.
Ihr seid dem Vater und dem Sohn.
Gott der Gnade, deine Welt hast du weise geordnet. Du sendest uns aus in deinem Auftrag, aber wir gehen oft lieber eigene Wege. Deine Gerechtigkeit sollten wir leben und verkündigen, aber dazu fehlt uns der Mut. Schaffe uns neue Herzen, gieße auf uns deinen Geist, Herr, und erbarme dich unser.
Kyrie eleison. Christe eleison.
Das Wort von der Gnade Gottes, so wie es uns der Prophet Hesekiel sagt. So spricht der Herr: Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun.
Ihr sei Gott in der Höhe. Den Menschen ein Wohlgefallen. Allein Gott in der Höhe sei Ehr und Dank für seine Gnade.
Lasst uns beten. Barmherziger Gott, wir leben aus deiner Kraft und der Fülle deiner Gaben. Gib uns Gedanken nach deinem Sinn, dass wir tun, was recht ist, und leben, wie es dir gefällt. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und wirkt in alle Ewigkeit.
Die Epistellesung steht im Philipperbrief, Kapitel 3, die Verse 7 bis 14. Der Verfasser, das sind Paulus und Timotheus. Ich lese aus der Bibelübersetzung Hoffnung für alle. Seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Zu ihm will ich gehören. Durch meine Leistung kann ich vor Gott nicht bestehen, selbst wenn ich das Gesetz genau befolge. Was Gott durch Christus für mich getan hat, das zählt. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch nicht erreicht habe, dass ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen, damit der Siegespreis einmal mir gehört, wie ich jetzt schon zu Jesus Christus gehöre. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand. Aber eines steht fest, ich will alles vergessen, was hinter mir liegt, und schaue nur auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Halleluja! Lasst deiner sich freuen und fröhlich sein, alle, die nach dir fragen und die dein Heil lieben. Lass alle Wege sagen, der Herr sei hochgelobt. Halleluja!
Am dritten Tag.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, als ich vor 15 Jahren den Dienst in einer Dortmunder Kirchengemeinde antrat, als damals dort frisch eingeführter Pfarrer, dann bekam ich von vielen zu hören, so jung kann ein Pfarrer doch nicht sein. Der Kollege, der mit mir seinen Dienst tat, hatte gerade seinen 60. Geburtstag vollendet. Mein Vorgänger war mit 58 Jahren in den Ruhestand verabschiedet worden und ich war geschlagene 37 Jahre alt. In der Wirtschaft ist das so das Alter, wo sich entscheidet, ob jemand überhaupt noch aufsteigt ins Management oder irgendwo anders hin in größere Höhen. Wer bis dahin noch keine Bewegung in die Richtung gemacht hat, der wird auch nicht mehr in den oberen Rängen ankommen. Zu jung also, das ist offenbar etwas, das Pfarrern entgegengebracht wird, anders als anderen Berufsgruppen. Wobei man das so vielleicht auch nicht sagen kann. Das Lied, das wir gerade gesungen haben, zum Beispiel, hat ein damals 27-jähriger Komponist vertont. Matthias Nagel, heute Kantor für Popularmusik in unserer Landeskirche. 1958 geboren und 1985 in den Hochzeiten der Friedensbewegung und der Bewährung, wo es auch um die Bewahrung der Schöpfung ging, da erschien dieses Lied. Aber das Lied muss für sich selbst sprechen. Man schreibt ja nicht runter, der war erst 27. Sonst hätte Fritz Baltruweit zum Beispiel keinen Erfolg gehabt, der hat sein erstes Lied mit 17 veröffentlicht und dann viele in schneller Folge und bis heute. Was für Lieder gilt, das muss doch auch anderswo gelten. Das dachte ich mir, als ich diese Stelle antrat, schon über 20 Jahre lang. Über 20 Jahre lang hatte ich mir anhören müssen, dafür sind Sie zu jung. Ich habe mich gefragt, wann das endlich aufhört, dass im kirchlichen Kontext jemand zu mir sagt, junger Bruder. Inzwischen weiß ich, das wird nicht aufhören. Die einen sind halt älter und die anderen halten es für eine Freundlichkeit, einen mit Jungen zu betiteln. Ich habe inzwischen auch gelernt, dass das gar nicht immer paternalistisch von oben herab und irgendwie den anderen kleinmachend sein soll und muss. Manchmal war es das vielleicht, aber gewiss nicht immer. Nicht alles hängt an einem Wort. Und so könnte ich über Erfahrungen als Pfarrer weiterreden. Das allerdings ist wohl kaum Aufgabe der Predigt. Es macht sie persönlich, aber es macht sie wenig verwertbar. Aber der Predigttext für den heutigen Sonntag, den die Revisionsordnung vorschlägt, und wir haben uns da ja einer Reihe der vierten angeschlossen, die legt das auch sowas von nahe, die Berufungsgeschichte des Jeremia. Sie kennen vielleicht die des Jesaja mit Himmelswagen und Cherubim und einer glühenden Kohle und überhaupt wunderbar für eine Verfilmung geeignet. Bei Jeremia ist das nicht so. Der tut das, was die meisten Propheten tun, er wehrt sich. Jeremia 1, die Verse 4 bis 10. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete. Und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest. Und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Ich glaube nicht, dass es hier wirklich um das Alter des Propheten geht. In der Arbeitsstelle Gottesdienst und Kirchenmusik, in der ich auch einmal gearbeitet habe, hing, woher auch immer kopiert, ein Wort, ziemlich lang, ich krieg's aus dem Kopf auch nicht zusammen. Wenn der Gottesdienst eben nicht so früh und nicht so weit weg wäre, die Lieder nicht so hoch angestimmt würden und die Predigten zu langweilig wären, es kam eine längere Liste, dann würde trotzdem kein Mensch mehr den Gottesdienst besuchen. Denn die Grundentscheidung, ob man sich unter Gottes Wort stellen will oder nicht, die wird nicht an der Attraktivität gemessen. Nicht an der Attraktivität derer, die das Wort verkündigen. Denn das Wort selbst ist mächtig. Und wer als Prediger meint, oder als normaler Christ und jeder von uns und jede, sollte das Wort Gottes weitergeben. Wer glaubt, das nur aus dem eigenen Können heraus zu tun, der irrt. Jeremia wehrt sich. Er hätte auch sagen können, ich bin zu klein oder ich lisple. Oder er hätte sagen können, weißt du nicht, welchen Beruf ich habe? Die Leute werden über mich lachen. Er hätte wahrscheinlich viele andere Gründe finden können, um zu sagen, nicht ich. Mach nicht mich zum Propheten. Denn Prophet zu sein, das war ihm wohl klar. Das ist kein Amt, mit dem man hohes Ansehen gewinnt. Man wird vielleicht berühmt, aber irgendwie ist man auch unbequem. Denn der Prophet ist ja kein Wahrsager. Viel schlimmer, er sagt, was wahr ist. Und das in Gottes Augen. Die Gegenwehr, die kennen wir aus der Bibel allzu gut. Wir kennen sie von Jona, der genau in die Gegenrichtung flieht, von der, in die er gesandt ist. Und wir kennen sie zumindest in Ansätzen auch bei Jesus selbst, der, wenn möglich, doch den Kelch an sich vorübergehen lassen will, aber bereit ist, der Entscheidung Gottes zu trauen. Und so kommt es, dass Menschen manchmal eigenartige Wege gehen. Menschen, die eigentlich nach der Wahrnehmung aller anderen doch längst einen anderen Weg eingeschlagen hatten und dann noch einmal etwas Neues beginnen. Und damit meine ich nicht die klassische Midlife-Crisis. Leute, die irgendwo zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr hinschmeißen und etwas ganz anderes machen. Ich kenne einen Astrophysiker, der Ziegen züchtet im Tessin, im italienischsprachigen Teil. Und er sagt, er sei heute glücklicher, wenn auch nicht reicher an Geld, so doch reicher an Freude. Ja, ein klassischer Aussteiger. Hat der nun seinen Ruf gefunden? Ich kenne ihn, wie auch andere seines Berufs, aus einer Runde, der ich früher einmal angehörte. Wir sprachen über Naturwissenschaft und Ethik. Ein anderer Astrophysiker, also jemand, der Ihnen vorrechnen kann, was mit den Sternen passieren müsste, wenn wir nur genügend Zeit hätten, es uns auch anzuschauen. Der arbeitet in den Niederlanden, ist ein ganz engagierter Christ, darum war er auch in der Runde. Und sagte, ich hätte so gerne meiner Gemeinde geholfen. Wir waren eine der Gemeinden, die sich wirklich auf den Weg gemacht hatte. Das war über mehr als 30 Jahre in den Niederlanden eine starke Bewegung. Zusammen auf dem Weg, samen op weg. Die getrennten protestantischen Kirchen versuchten, gemeinsam Gottesdienste zu feiern, gemeinsam Gemeindezentren zu errichten, gemeinsam ihr kirchliches Leben zu leben. Und er ging zum einem der beteiligten Pfarrer und sagte, ich würde eigentlich gern mitmachen, aber ich weiß nicht wie. Ich kann singen und beten und ich bin ein gut ausgebildeter Physiker. Jemand in der theoretischen Physik. Verlangen Sie nicht von mir, dass ich so Schulversuche aufbaue, die gehen genauso schief, wie Sie das wohl an den meisten Schulen überhaupt tun. Und dann kam er doch irgendwann auf die Idee zu sagen, naja, ein großer Teil meines Studiums ist Mathematik. Und so viele Schülerinnen und Schüler haben Schwierigkeiten mit Mathematik. Ich könnte ja im Namen der Gemeinde Nachhilfe anbieten. Das tat er. Und innerhalb einer Woche gab es schon 5 Leute, die für verschiedene Fächer Nachhilfe anboten. Und die Kirche wurde zu einem Treffpunkt für junge Menschen, und zwar besonders solche mit schulischen Problemen und damit eine der blühenden Gemeinden. Denn was die Gemeinde auch vermochte, war, den jungen Leuten nahezubringen, nach ihren Gaben zu suchen. Das tut die Schule leider nicht immer, auch wenn sich das Verständnis in den letzten Jahrzehnten da deutlich zum Positiven gewandelt hat. Und ihre Gaben dann einzusetzen für das, was sie im Leben tun wollen und tun können. Denn hier steht ja nicht in der Berufungsgeschichte des Jeremia, dass er bereits bekannt war als großer Festredner, Politiker oder sonst ein Mensch des Wortes. Nein, auch ein Dichter war er zu diesem Zeitpunkt nicht. Und Gott versprach ihm, ich werde mein Wort in deinen Mund legen. Du bist nicht auf dich selbst angewiesen. Die Gaben, die du brauchst, die habe ich dir gegeben vom Mutterleib an, und ich werde dir helfen, sie zu nutzen und sie auszubilden. Das, glaube ich, ist es, was wir aus dieser Geschichte am meisten lernen können. Menschen das Vertrauen zu schenken, dass sie nicht allein sind mit ihrem Auftrag, sondern dass sie jede Hilfe bekommen können, die dazu nötig ist. Auch unsere Kirche macht sich da seit langem auf den Weg. Früher sprach man von der Zurüstung der Heiligen. Heute reden wir eher von der Ausbildung von Ehrenamtlichen. Aber um ehrlich zu sein, ist genau das Gleiche gemeint. Welche Kenntnisse, welche Fertigkeiten und Fähigkeiten, welches Wissen brauchen Menschen, um ihren Dienst gut tun zu können? Wie kann man ihnen darin beistehen? Sind es regelmäßige Treffen oder sind es vielleicht Kurse über das, was sie sowieso schon tun? Menschen, mit denen ich öfter zu tun habe, weil das zu meinem unmittelbaren Dienstauftrag gehört, eine Gruppe von Ehrenamtlichen, die in den 5 Altenheimen im inneren Stadtbereich, also sozusagen Alt-Iserlohn, Bewohnerinnen und Bewohner der Heime begleiten. Für die war ein Kurs angelegt, ein Kurs, von dem manche sagen, gut, ich habe besser verstanden, was ich sowieso schon tat, aber andere auch sagen, ohne das hätte ich nicht tun können, was ich jetzt tue. Aber sich darauf auszuruhen, dass wir nun Ehrenamtliche haben, das täte nicht gut. Und es würde die Gaben verstellen, die doch alle geschenkt bekommen haben. Der Astrophysiker, der einer Mittelstufe Nachhilfe gibt, das mag unter seinen Fähigkeiten liegen, aber er hat mehr Pädagogik dabei gelernt, als er das am Computer und seinem Schreibtisch vielleicht gelernt hätte. Eine Gabe zu nutzen, das ist auch immer eine Herausforderung. Das bringt einen weiter, das bringt einen neue Fragen, Durst nach Wissen, den Wunsch danach, etwas zu können. Zu meinen Gaben gehört zum Beispiel die Musik. Und ich habe viel versucht, um darin ein Stück Ausbildung zu gewinnen, ohne noch weitere Jahre meines Lebens, meiner Ausbildung zu opfern, ohne eine Familie ernähren zu können. Das heißt, ich bin nicht auf das Niveau eines Profis gekommen. Vielleicht hätte ich diese Gabe zum Schwerpunkt nehmen sollen, aber irgendwie war der Beruf des Pfarrers, und ich sage das bewusst so, mir viel attraktiver, weil darin eben auch die Musik vorkam, das Gespräch und die Sprachen, weil darin die Feier des Gottesdienstes, die öffentliche Rede und das kleine Gebet allein oder zu zweit alle ihren Ort hatten. Denn viele Gaben habe ich entdecken dürfen, aber keinen anderen Beruf, in dem ich sie hätte verbinden können. Berufung, das ist ein Wort, das wir Pfarrerinnen und Pfarrer eher selten in den Wort nehmen. Aber wir bekommen es oft zu hören. Fast allzu oft. Es scheint eine reflexartige Entgegnung zu sein. Wenn ich irgendwo, so zum Beispiel unlängst im Urlaub in Norwegen, jemandem erzähle, dass ich beruflich als Pfarrer arbeite, dann bekomme ich auf Deutsch jedenfalls immer gesagt, auf Niederländisch klappt das übrigens auch, das Wortspiel, das ist ja nicht nur ein Beruf, das ist ja eine Berufung. Ärzte kennen das auch. Apotheker eigenartigerweise nicht. Dabei haben die genauso viel studiert. Und natürlich ist es auch eine Berufung, an der Hauptschule zu unterrichten. Wer würde sich das sonst antun wollen, wenn nicht ein Idealismus dabei wäre, der ihn dazu treibt, mit jungen Menschen zu arbeiten. Und natürlich ist auch die Landschaftsgärtnerei oder die Arbeit als Erzieherin oder was auch immer für viele Menschen eine Berufung, der sie sich nicht entziehen können und nicht entziehen dürfen. Aber dass hinter diesen Berufungen die Gaben Gottes stecken, die uns schon verliehen sind und oft erst entdeckt, abgedeckt, entfaltet werden müssen. Und dass Gott uns beisteht, diese Gaben dann auch auszubilden. Das ist das, was mir die Berufungsgeschichte des Jeremia immer wieder gesagt hat. Und sich nicht zu fürchten vor dem, was kommt. Nicht vor dem, was einem in den Weg gestellt wird. Denn erst einmal ist der Auftrag, den er bekommt, ja, das Wort zu verkünden. Aber da, wo unser Abschnitt endet, da klingt es doch ein bisschen negativ. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. 4 Verben der Vernichtung und nur 2, die heilend sind oder die Neues schaffen. Aber manchmal muss eben erst die Loslösung vom Alten erfolgen, damit das Neue überhaupt gedeihen kann. Und in diesem Sinne kann man nach seiner Berufung und seinen Gaben natürlich in jedem Alter suchen und muss damit nicht erst bis zur Midlife-Crisis warten oder muss auch nicht danach damit aufhören. Manche entdecken erst im Ruhestand, dass sie Gaben haben, die sie in ihrem Berufsleben nie eingesetzt haben, aber wo es ihnen Freude macht, sie noch auszuprobieren. Menschen, die im Ruhestand auf einmal Fremde in unserer Sprache unterrichten, obwohl sie Deutsch als Fremdsprache nicht studiert haben, das ist eine eigene Ausbildung, sondern sich zutrauen, sich auf Menschen einzulassen und auf Sprache. Leute, die andere zum Amt begleiten, weil die aus unserem sozialen Netz herausgefallen sind und weil sie im Anblick von Formularen und Beamtinnen schon rote Ohren bekommen und deswegen keine Befragung durchstehen. Menschen, die ihr Leben lang für die Familie gekocht haben und nun sagen, auch so 2-mal die Woche kann ich auch für 20 oder 30 Leute kochen. Oder Menschen, die übersetzen für andere, die eben Übersetzung nötig haben, ohne Übersetzungswissenschaften studiert zu haben oder ein Diplom als Übersetzerin und Übersetzer zu haben. Es gibt so vieles, was man tun kann. Und ich glaube, ich habe die Geschichte schon einmal erzählt und mit ihr will ich enden. Von einer älteren Dame, ebenfalls in einer Gemeinde im Ausland, nämlich in den Vereinigten Staaten, die ganz begeistert war von dem, was die Gemeinde tut und zu einem Informationsabend für neue Gemeindeglieder kam. Und dort sagte sie, ich habe, glaube ich, keine besondere Gabe, die ich in diese Gemeinde einbringen könnte. Eine andere Frau sagte, wissen Sie, mir ist gerade aufgefallen, mir hat noch nie so jemand, niemand so nett die Tür aufgehalten wie Sie gerade eben. Und seit 20 Jahren öffne ich in dieser Gemeinde Türen und heiße Menschen willkommen. Es kommt nicht auf die Größe der Gabe an, denn ihre Wirkung ist oft viel größer als das, was wir selbst uns zutrauen. Suchen Sie einmal in sich. Gibt es Dinge, die Gott Ihnen gegeben hat und die Sie bisher noch nicht zum Leben erweckt haben? Sage nicht, ich bin zu jung, zu alt, zu klein, zu groß, zu gebildet oder zu dumm, sondern höre auf Gottes Wort. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you. der Gemeinde sind wie immer ein paar Dinge abzukündigen. Fangen wir mit dem an, was immer erst so langweilig scheint. Letzten Sonntag waren im Klingelbeutel 110,67 Euro und die Kollekte betrug 97,72 Euro. Die heutige Kollekte ist bestimmt für den Rechtshilfefonds des Kirchenkreises Iserlohn. Und da, finde ich, wird es spannend. Denn der Rechtshilfefonds des Kirchenkreises Iserlohn hat seine Mittel vor allem zur Unterstützung von Flüchtlingen aufgewendet, die einen Rechtsanwalt benötigen, um zu ihrem Recht zu kommen. Das deutsche Asylverfahren ist sehr kompliziert und manchmal hängt es von wenigen Worten im Protokoll der ersten Befragung zum Beispiel ab, ob Asyl gewährt wird oder nicht. Nach deutschem Recht kommt nicht der Staat dafür auf. Die Gerichtskosten können zwar erlassen werden, aber wer einen Anwalt braucht, der muss ihn auch bezahlen. Und viele sind nicht in der Lage, das zu tun. Wir können sie mit Sicherheit nicht alle unterstützen, aber in besonders eklatanten Fällen, also zum Beispiel solchen, in denen auch Kirchenasyl erwogen wird, da kann der Rechtshilfefonds doch unterstützend eingreifen. Und darum empfehle ich Ihnen diese Kollekte am Ausgang besonders. Sie wissen, dass wir 150, nicht mehr ganz neue, aber doch noch ziemlich neue Flüchtlinge in der Almelo-Sporthalle haben, die noch lange Verfahren vor sich haben und insgesamt mehr als diese, die mitten in Verfahren stecken, von denen niemand weiß, wie sie ausgehen. Das Flüchtlingsnetzwerk Iserlohn hat sich ja einen Bibelvers als Motto erwählt. Hebräer 13,2: Gastfrei zu sein vergesst nicht, denn dadurch haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Veranstaltungen sind, wie man sich vorstellen kann, in den Sommerferien nicht ganz so viele abzukündigen. Aber eine erstmal noch für heute. In der Reihe Kirchen klingen, die gerade über die Sommerferien läuft, spielt heute Johannes Köstlin aus Altena die Orgel in Hemerlandhausen in der Kreuzkirche. Dazu herzliche Einladung. Um 16.30 Uhr gibt es einige Informationen über die Kirche. Um 17 Uhr beginnt das Konzert und es wird weniger als eine Stunde dauern, sodass Sie ab 17.50 Uhr voraussichtlich auch noch ein Gespräch haben können, etwas zu trinken, ein paar Knabbereien. Tolle Serie, kann ich nur empfehlen für alle, die überhaupt Musik mögen und natürlich besonders denen, die Orgelmusik mögen. Aber für die Musikliebhaber unserer Gemeinde gibt es noch eine andere Veranstaltung, ganz andere Richtung. Inzwischen ist, glaube ich, schon zu Ende gegangen. Sind die schon wieder da? Dienstag. Sie sind auf dem Rückweg. Der Rückweg ist lang. Eine Musical-Freizeit der Gemeinde, wo gemeinsam ein Musical eingeübt wurde mit Jugendlichen, Johannes der Täufer. Es wird zweimal aufgeführt werden, am Samstag um 19 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr, beide Male im Farnhagenhaus. Der Eintritt ist frei. Sie sehen an der Wahl des Ortes, dass die Ausstrahlung über die Gemeinde hinaus reicht. Das Farnhagenhaus ist ja schon lange an den Kirchenkreis abgegeben. Und es besteht berechtigte Hoffnung auf ein volles Haus. Aber keine Angst, es wird Platz sein für Sie. Soweit, ich habe noch nichts draufstehen und tue das jetzt mal einfach aus dem Gedächtnis. Abgekündigt werden müssen auch noch die beiden Probepredigten. Ich rede nicht mehr von meinen Gegenkandidaten, ich bin kein Kandidat mehr. Die Entscheidung ist gefallen, aber da das Verfahren noch einmal neu ansetzen muss, müssen beide eine Probepredigt halten. In 2 Wochen und in 3 Wochen wird das der Fall sein, also am 16. August und am 23. August. Wenn Sie also Miriam und Dirk Ellermann noch einmal hören wollen, dann ist das eine gute Gelegenheit.
Engel.
Es gibt erstaunlich wenig Kasualabkündigungen, nämlich nur eine. Das liegt zum Teil daran, dass eben nur Kasualien an Gemeindegliedern abgekündigt werden. Also ich wunderte mich vorhin und dachte, wieso stehen meine Beerdigungen nicht drin? Also die Menschen, die ich beerdigt und deren Familien ich begleitet habe. Aber die waren eben alle noch nicht als Gemeindeglieder dieser Kirchengemeinde eingetragen, aber lebten schon in einem der Heime. Die Abkündigung heute ist eine frohe. Kirchlich getraut wurden Florian und Katharina Schumacher, geborene Petrosch. Für sie, wie für alle anderen, die für ihre Familie, ihre Angehörigen und ihr Leben um Gottes Segen bitten, bitten wir auch gleich in der Fürbitte. Und zur Fürbitte, Vater unser, ach und überhaupt bis zum Schluss bitte ich Sie, aufzustehen. Gott, allmächtiger Vater, du stehst am Anfang aller Dinge. Lass uns deine Wunder preisen und dich loben. Von dir wollen wir reden mit allem, was wir sagen. Schenk uns Worte der Liebe, damit wir uns einander öffnen. Schenk uns Worte des Trostes, damit wir einander helfen und heilen lernen. Schenk uns Worte der Vergebung, damit wir alten Streit begraben. Du, Gott, bist Herr über Leben und Tod. Wir bitten dich für unsere Verstorbenen, nimm sie auf in dein Reich. Wir bitten dich für die Hinterbliebenen, steh ihnen bei in Trauer und Not und tröste sie. Wir bitten dich auch für uns, lass uns nicht nur den Tod, sondern auch deine Verheißung sehen. Deine Gerechtigkeit soll auf der Erde regieren. Gib uns den Mut, für sie einzustehen und deine Gerechtigkeit zu tun und zu verkündigen. Gib den Armen Hoffnung, führe sie aus dem Elend ins Leben. Gib der Welt deine Liebe, damit Habgier und Hass überwunden werden. Du kennst unser Herz und du weißt, wie wir es meinen. Höre darum auf unsere Bitten, die wir in der Stille vor dich bringen. All unsere Bitten legen wir in das Gebet, das dein Sohn uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Thank you.
So geht nun hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.